Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Die Lebenswege, die Sai Baba für jeden von uns bereithält, sind so vielfältig wie auch unterschiedlich. Bei Kai Kröger war es zunächst eine innere Stimme, die ihn aufhorchen ließ, und weil sie ihn spontan erfreute, folgte er ihr natürlich. Davon wird er uns heute erzählen. Dieses Gespräch haben wir 2015 geführt. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Lieber Kai, als wir neulich telefonierten, um uns für diesen Termin heute zu verabreden, warst du ja gar nicht so ganz sicher, seit wann du Sai Baba kennst.
1980 definitiv.
Okay, das ist ja wirklich eine Zeit, wo Baba in Deutschland zumindest noch nicht so bekannt war. Wie kam das?
Ich lernte eine Dame aus Süddeutschland kennen, Dina Reest, besuchte sie und ihren Mann Hermann 1980 im Sommer. Da machte sie mich mit Swami bekannt und Dina Reest war unser großer Geheimtipp. Dina war eine sehr besondere Frau und sie hatte einen sehr besonderen Mann, Hermann. Die beiden waren einfach ein ganz perfektes, wunderbar aufeinander eingespieltes Gespann. Das möchte ich einfach mal betonen, dass er einen ganz wesentlichen Anteil auch an Dinas Arbeit hatte, wenngleich er auch mehr im Hintergrund gewirkt hat. Dina hatte die Fähigkeit, ich kann das nur so wiedergeben, wie sie es auch selbst sagte, sie konnte Karma sehen von Menschen. Sie konnte das auch sehen, wenn sie nur mit den Menschen am Telefon sprach. Sie hat also Menschen beraten, die Probleme hatten, die irgendwie nicht anders zu lösen waren. Man konnte bei ihr anrufen und ich selbst habe das so erfahren, dass ich eine Frage hatte, die ich kurz formulierte und sie sagte, ja, ich weiß schon, so und so, und traf den Nagel auf den Kopf. Das hat in meinem Leben eine ganz große Bedeutung gehabt, weil durch diese zunächst mal wenigen Gespräche, die ich mit ihr hatte, war es mir möglich, bestimmte Entscheidungen auch im Leben zu treffen, die sich als absolut richtig erwiesen hatten und sozusagen auch wie eine Beschleunigung in meinem Leben wirken. Sie war wirklich ein Katalysator in dem Sinne auf meinem spirituellen Weg.
Also du hast damals auch schon was von Karma gewusst?
Ja, ich habe von Karma erfahren im Zusammenhang mit meinen, ich sag mal, spirituellen Übungen in der transzendentalen Meditation, was 1974 war. Damals war ich gerade 21 und für mich war das eine ganz große, ja, wie eine Erleuchtung und es war der absolute Einschnitt in meinem Leben, diese Meditationserfahrungen zu machen, und ich traf dann natürlich mit Leuten zusammen, die von diesen philosophischen Hintergründen fernöstlicher Prägung sehr viel schon wussten und ich sog es auf wie ein trockener Schwamm, sozusagen das Wasser. Für mich war das Karma, Wiedergeburt, das war wie eine Erlösung, dass endlich mal gesagt wurde, wie es eigentlich wirklich ist. So habe ich es empfunden, ja. Ich habe einige Jahre dann die TM praktiziert, bis ich ja schließlich dann 1979 mit Dina das erste Mal sprach und 1980 habe ich Dina und Hermann das erste Mal in Freiburg in Sölden besucht. Das war eine ganz wunderbare Begegnung. Das war auch fast wie nach Hause kommen und sich wieder erkennen und so weiter. Dina und Hermann waren beide schon einige Jahre bei Swami gewesen und erzählten von ihm und von diesen wunderbaren Begebenheiten, die sie mit ihm erlebt hatten. Ich war damals skeptisch, muss ich sagen, weil ich war ganz auf Jesus eingeschworen und dachte, wie kriege ich denn jetzt diese beiden spirituellen Größen zusammen? Ich bekam aber bald das allererste Buch, das ins Deutsche übersetzt war, über Swami in die Hände. Das hieß damals Sai Baba, der indische Psi-Meister.
Von Murfitt.
Von Murfitt, genau. Und das fand ich beeindruckend. Das war ein tolles Buch. Trotzdem war noch dieser innere Zwiespalt in mir und dass ich jetzt also Jesus und Gott nicht untreu werden wollte und so. Also diese intellektuellen Überlegungen, die mich schon hin und her bewegt haben. Und Dina sagte damals immer, wenn ich von Baba geredet habe, dann wurden deine Lippen ganz schmal, Kai. So, ich habe mir das angehört und habe das in mir bewegt. Und damals war es dann so, dass ich setze jetzt einfach mal fort, wie mein Lebensweg dann war, bin damals nach meinem Studium, nach meinem Staatsexamen nach Finnland, nach Helsinki gegangen. Auch dank Dina, muss ich sagen, weil sie sagte, dir bleibt das Unterrichten nicht erspart. Du musst aufgrund von bestimmten karmischen Bedingungen, die ich jetzt hier nicht ausführen will, musst du entweder unterrichten oder du kannst den Ärmsten der Armen helfen oder du kannst Märchenerzähler werden. Was mich irgendwie schon sehr wunderte, warum denn Märchenerzähler. Das wurde mir später erst klar. Das ist eine andere Geschichte. Ich bin dann nach Finnland und ich habe Deutsch unterrichtet. Das war nicht der Beruf, den ich liebte. Aber ich wusste ja, okay, ich muss das machen. Die Dina hatte es gesagt, also mache ich das. Und ich hatte das ein paar Monate gemacht, wo ich dann irgendwo, ich kann mich erinnern, erschöpft nach Hause kam und sagte, okay, lieber Herr, ich bin einverstanden, wenn ich das lebenslänglich machen muss, dann mache ich das.
Lieber Herr Jesus oder wer war der liebe Herr?
Der einfach nur lieber Herr Gott, ja. Und es war, ich kann mich nicht erinnern, ob es an dem Tag oder am nächsten Tag war, da hatte ich mein großes erstes spirituelles Erlebnis mit Swami. Ich hörte eine Stimme in mir, in meiner Herzgegend, die sagte ganz klar, du sollst Heiler werden. Und ich kann mich erinnern, ich war wow. Und ich hatte ein Glücksgefühl dabei und sagte, ja, das ist es. Keine Ahnung, was ein Heiler war, aber ich wusste, das ist es. Das ist mein Beruf. Wie auch immer, keine Ahnung, wie man sowas machen würde. Aber da erfuhr ich, was ein Beruf ist, nämlich, dass man gerufen wird und zum Rufen gehört eine Stimme und die hatte ich gehört. Und so bin ich zu meinem heutigen Beruf gekommen. Inzwischen bin ich bin Heilpraktiker seit 30 Jahren, über die klassische Homöopathie aus. Und das ist ein oftmals beschwerlicher, aber immer gnadenvoll schöner Weg gewesen. Ja. So, das war meine erste Begegnung. November 1980 in Finnland.
Ich lausche auf die Stimme meines Herzens. Ich lausche ganz tief in mich hinein. Ich höre deine Stimme, du rufst nach mir, deine Stimme. Ganz klar, ganz nah. Ich bin ja nur gekommen, dir zu sagen, Herr, Herr, liebe dich.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, es war im Mai, ich saß in meinem Zimmer und meditierte und hatte von einem Freund gehört, der mit Mantren experimentierte, dass man ja auch einfach mal ein anderes Mantra nehmen könnte, als das, was man durch die TM bekommen hat. Und ich wählte Om Sai Ram, setzte mich hin in die Meditation, schloss die Augen, wiederholte dieses Mantra zweimal und plötzlich stand Swami vor mir. So wie du jetzt, Evelyn, vor mir sitzt, 3D. Ich wusste nicht, dass ich meditierte. Es war nur absolut real und er sprach zu mir. Ich kann das nicht mehr im Einzelnen sagen, was es war. Und dann bewegte er die Hand in dieser charakteristischen Weise, die ich aber nie zuvor gesehen hatte. Und er materialisierte einen Ring, den er mir auf den Finger schob. Und er hatte dieses ägyptische Symbol des Anch. Das ist dieses Henkelkreuz. Ich war völlig glücklich. Ich war sowas von blissed out und wollte mir diesen Ring anschauen und mir vom Finger ziehen. Und er sagte, nein, nein, das ist noch nicht so weit. Und dann, wo er das sagte, löste sich dieser Ring in gleißendes Licht auf. Und auch Swami löste sich in gleißendes Licht auf, ging weiter zurück. Er hob segnend die Hand und dann war er weg. Und im nächsten Augenblick öffnete ich die Augen und dachte, huch, was ist hier denn? Viel später habe ich dann von König Janaka gehört, dem war es ja so ähnlich gegangen. Ist das Realität? Ist das Realität? Aber es war so echt und es war so, so beeindruckend, dass ich wusste, jetzt muss ich zu Baba fahren. Interessant ist auch im Rückblick, ich war damals 28 und etwas Jahre alt. Und das ist die Zeit, wenn der Saturn, der also der beherrschende Planet während der Geburt ist, noch einmal wieder über die Planeten geht. Und das macht er alle 28 irgendwie dreiviertel Jahre oder so. Und das war damals bei mir auch so. Und das bedeutet immer, ein neuer Lernabschnitt beginnt. Es ist immer ein Einschnitt im Leben. Und so war es genau zu der Zeit auch für mich.
Ist es bei jedem der Saturn?
Ja.
Und immer mit 28?
Es ist mit 28 ein halb oder dreiviertel. Es dauert ja immer ein bisschen, bis er dann rübergelaufen ist. Jedenfalls hat er dann einmal die Umlaufbahn geschafft. Ich weiß nicht viel über Astrologie oder so oder Astronomie auch, aber das ist das, was ich später dann gelesen und gelernt habe. Und dann nochmal wieder beim nächsten Mal mit 56, 57. Und wenn man dann nochmal Glück oder auch wie auch immer hat, geht er noch einmal rüber. Also alle 28, eineinhalb Jahre ungefähr.
Also mit Glück meinst du, wenn man dann noch lebt?
Ja, wenn man dann noch in diesem Körper ist. Ja, und dann zu Weihnachten 1982 war ich dann das erste Mal in Puttaparthi. Und es war grandios, es war wow.
Erzähl.
Damals war es noch so, es war noch alles sehr, sehr einfach dort. Wir saßen natürlich auf diesem Sandplatz und es war aufregend. Es war einfach aufregend, jetzt bei Sai Baba zu sein, ja. Und es waren große, große Menschenmengen natürlich dort. Und ich erinnere mich, dort im Darshan zu sitzen und Swami kam vorbei und blieb bei einem Inder irgendwie 3-4 Meter neben mir stehen und materialisierte wie Bhuti, drückte ihm das auf die Stirn und er war, wie ich später erfuhr, irgendwie sein Leben lang blind gewesen und konnte sehen. Ah, natürlich, wow. Swami ist der größte Heiler, ja. Und ein anderen Mal kam er vorbei, ich war in der ersten Reihe und ich stand auf, ein Stück größer natürlich, und sagte, Swami, also auf Englisch natürlich, Swami, ich will deine Gnade. Und ich dachte, jetzt wird er mich erleuchten, und klopfte mir auf die Schulter und sagte, wait, wait. So, dann durfte ich mich wieder hinsetzen. Also das waren so schöne Erlebnisse. Und ein anderen Mal blieb er vor mir stehen und ich hatte mein silbernes Kreuz, was ich um den Hals trug, das hielt ich ihm hin. Und er trat einen Schritt zurück und machte diese Handbewegung und materialisierte Vibhuti. Und es war ein starker Seitenwind. Aber das Vibhuti wehte direkt aus seine Hand in meine Handflächen hinein, ja, ungeachtet des Windes.
Auf das Kreuz?
Auf das Kreuz. Ich hatte es also in zwei Händen und alles voller Vibhuti. Ich war völlig entgeistert, damit hatte ich nicht gerechnet. Und neben mir saß mein Freund Gunther, der sagte, Kai, iss das auf. Okay, und dann habe ich das gemacht, natürlich, klar. Ja, das waren irgendwie spannende Tage.
Also den Ring, den er dir in der Meditation materialisiert hat, sehe ich nicht an deiner Hand.
Das stimmt. Der sitzt da feinstofflich. Und der hat natürlich eine besondere Bedeutung für mich, weil das Henkelkreuz eine besondere Bedeutung hat. Und zwar, dass die Pharaonen dieses Henkelkreuz benutzten, um Menschen zu heilen. Das fand ich natürlich bedeutsam in Bezug auf meinen Beruf, den ich damals ja noch nicht hatte, den er mir nur verheißen hatte. Und ich erinnere mich auch noch, Ravi Shankar, dieser berühmte Sitar-Spieler, der war auch in der Menge, der wurde ein, zwei Tage später, das war kurz nach Weihnachten, von Swami eingeladen, ein Konzert für die Westerners zu geben. Ja, und das war so ein tolles Konzert und Swami hat ihm dann hinterher einen großen, großen Ring materialisiert. Das waren alles so für einen jungen Mann, der ich damals war, schon beeindruckende Erlebnisse. Ich kann mich einmal erinnern, es gab keine Mauer oder so, wir gingen einfach und haben uns hingesetzt und es war eine Line, weil so wenig Leute da waren, ja. Und ich konnte ihn auch so, also während des Darstellens, dann so Dinge fragen und er hat mir geantwortet, aber hat mich nie zum Interview eingeladen. Und ich vermute einfach, dass das nicht notwendig gewesen ist, denn ich weiß, dass er mich von Anfang an geführt hat und mit dieser klaren Botschaft damals, du sollst Heiler werden, hat eine Serie von, ich sag mal, Botschaften auch begonnen. Das waren nicht viele, aber immer an bestimmten kritischen Punkten habe ich diese Stimme wieder gehört und er hat mir klare Direktiven und Weisungen gegeben. Es ist ganz klar dann nicht meine Stimme, weil das kommt mal auf Englisch und mal auf Deutsch. Und es ist, ich kann meistens erstmal nichts damit anfangen, weil ich so verblüfft bin über das, was ich da höre. Und ich weiß aber, es ist ratsam, dem Folge zu leisten, das zu bewegen. Manchmal sind es nur zwei Worte oder so und manchmal nur ein Satz. Und ich weiß, das sitzt, das passt auf die Situation und dem nicht zu folgen, wäre katastrophal.
Kannst du ein Beispiel sagen oder ist das zu persönlich?
Das ist sehr persönlich. Da, okay. Ja. Aber ist auch nicht so wichtig. Aber es ist auch nicht mal wichtig, dass man eine Stimme hört. Ich bin nicht so privilegiert, dass ich das dauernd höre oder so. Sondern es können manchmal auch Jahre vergehen zwischen den einzelnen Episoden. Aber ich weiß, dass ich mich auf mein, erstmal auf die Stimme natürlich, aber auch auf mein Gefühl verlassen kann. Und das, was Swami auch eben sagt, das ist eure Instanz in euch, eure göttliche Instanz und auf die hört ihr besser. Und so kommt ihr gut durchs Leben.
In der Weite deines Herzens bin ich frei, im Bewusstsein deiner Wahrheit, ich allein. All mein Sinnen führte mich an diesen Ort. Lass mich hier sein, bitte lass mich nicht mehr fort. In der Stille deines Seins verstummt mein Ich, gibt sich hin der Gnade deiner Gottessicht. Wieder wird die Wirklichkeit der Welt zum Traum, den ich träume, mich selber zu schauen. Viele Menschen dieser Welt besingen dich. In der Vielzahl dieser Stimmen höre ich nur noch eine Stimme sehnend nach dir ruft. Ich erkenne den Gesang, Herr, das bist du. Durch Milliarden Augenpaare dieser Welt schaue ich umher und seh doch nur mich selbst. Trotz der Vielfalt ist die einzige Person nur du selbst, der die diese schöne Welt bewohnt. In der Weite deines Herzens bin ich frei, im Bewusstsein deiner Wahrheit, ich allein. All mein Sehnen führte mich an diesen Ort. Lass mich hier sein, bitte lass mich nicht mehr fort. Lass mich hier sein, bitte lass mich nicht mehr fort.
Ja, dieser Beruf, den ich habe, der mir von Gott gegeben ist, so kann ich das ja auch mal so sagen, hat mir viele, viele wunderbare Erlebnisse geschenkt.
Du bist dann also nochmal auf die Schulbank, hast nochmal die Schulbank gedrückt, um den Heilberuf zu lernen, oder?
Ja, ich wollte nicht nochmal an die Hochschule, wollte nicht Humanmedizin studieren, obwohl ich das später dann nochmal einige Semester gemacht habe, aber da war ich bereits Heilpraktiker. Aber die Umstände haben das damals dann nicht gestattet, dass ich das weiterführte, weil für jede wirklich wichtige Sache gibt es einen bestimmten Augenblick im Leben und dann muss man das auch machen. Wenn man das versäumt, kann so eine Chance wieder nochmal wiederkommen, aber dann ist es deutlich schwieriger, das dann wirklich zu realisieren im Leben.
28 Jahre später kommt erst die Chance wieder.
Das ist so nicht gesagt. Also dann sind andere Chancen dran. Aber das sind auch andere Lebensabschnitte dann. Ne? Dann sind, so wie Swami auch ganz klar sagt, es gibt bestimmte Abschnitte im Leben, da muss man oder sollte man Dinge auch abgeschlossen haben im Leben. Und das kann ich so rückblickend sagen, das trifft tatsächlich auch auf mein Leben so zu.
Du bist jetzt Homöopath.
Ja, ich bin zur Homöopathie gekommen und ich muss sagen, das ist eine absolute Gnade, weil die Homöopathie, wenn man nicht Heiler ist und die Hand auflegt oder wie die philippinischen Heiler Logorgie betreibt, das heißt also geistiges Heilen, indem der Körper geöffnet wird, der physische Leib, dann ist Homöopathie für unsere westliche Welt, es ist einfach ein solches Gottesgnadengeschenk. Es ist auch für mich die Medizin, die mit Swamis fünf menschlichen Werten absolut im Einklang ist. Ich kenne keine andere Medizin, die gewaltfrei ist, außer vielleicht Akupunktur auch, ja. Aber alle anderen menschlichen Werte, die müssen erfüllt sein, um wirklich Homöopathie auch ausüben zu können. Das heißt, man muss die Liebe haben für seine Patienten. Man muss in der Wahrheit sein, wenn der Patient mir nicht die Wahrheit über sich erzählt, also seine Anliegen oder seine Symptome und seine inneren Bewegungen auch schildern kann, verfehle ich ganz sicher das passende Mittel, was ihn heilen würde. Es ist eine absolut gewaltfreie Medizin. Sie ist spirituell. Selbst Hahnemann, der vor 200 Jahren ungefähr diese Medizin entdeckt hat, hat seine Arzneien spirituelle Arzneien genannt, spiritualisierte Arzneien, weil der Prozess der Herstellung ist ein Prozess, der die Materie schrittweise entmaterialisiert und gleichzeitig in dem Entstehungsprozess diese, ich sag mal, die der Substanz innewohnenden Heilkräfte schrittweise aufschließt. Und das ist unglaublich. Was man damit erleben kann, ist jeden Tag Wunder.
Ich sehe, du hast hier auf deinem Schreibtisch Herrn Hahnemann stehen, die Büste. Ich kenne zwar den Namen, aber wie ist der dazu gekommen? Was war das für ein Mensch?
Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, ist mit seiner Heilkunst, die er uns vermacht hat, schon 200 Jahre in der Zukunft gewesen. Das heißt, die Wohltaten, für die er die Grundlage gegeben hat, die verbreiten sich jetzt mehr und mehr auf der ganzen Welt. Und einer der ganz großen Homöopathen unserer Zeit, Yorgos Vytulkas, der Homöopathie zu einer Renaissance in unserer heutigen Zeit in den 60er, 70er Jahren verholfen hat, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Medizin der Zukunft. Und da schreibt er über die Homöopathie. Und als ich 1984 bei Swami im Ashram war und in der damaligen kleinen Kantine spärlich beleuchtet ein Homöopathiebuch aus dem Deutschen ins Englische übersetzte, legte sich eine Hand auf die Schulter, die gehörte Al Drucker, und der sagte zu mir auf Deutsch: Das hast du aber jetzt gerade nicht richtig übersetzt.
Al Drucker war ja ein großer Kenner der Kräuterheilkunde.
Ja, und wir kamen natürlich ins Gespräch und er sagte: Weißt du was, Yorgos Vytulkas war vor 3 Wochen hier im Ashram und hat Swami besucht. Und das fand ich bemerkenswert, weil nachdem ich dann nach Deutschland zurückgekommen war, 2 Jahre später wurde ich bekannt mit Vytulkas und der wurde mein Lehrer. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir da so auch zusammengeführt wurden. Hahnemann war ein absoluter Querdenker. Er war ein absolut gottverbundener Mensch. Er war Arzt, Apotheker und da er sehr sprachbegabt war, er konnte, ich glaube, 8 Sprachen, hat er die medizinische Literatur, die damals zur Verfügung stand, ins Deutsche übersetzt, aus dem Persischen, aus dem Griechischen, Lateinischen, Englischen, Französischen und so weiter und so fort. Und hat, ich würde mal sagen, durch Führung bestimmte Heilsgesetze entdeckt, die eine absolut eher eine Gültigkeit haben, die nicht auf die Homöopathie beschränkt sind, sondern die eigentlich der Maßstab für Heilung sind für jede Therapie, von die es gibt. Das ist einer seiner Verdienste. Und jetzt durch moderne Homöopathen unserer Zeit verifiziert werden, in dem Sinne, dass hier Heilungen möglich werden, die man niemals für möglich gehalten hat. Und das bedeutet, dass wir hier mit sogenannten Hochpotenzen arbeiten, wo schon lange, 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 lange nichts mehr Materielles der Ausgangssubstanz vorhanden ist, mit deren Hilfe wir aber gerade in diesen ganz, in diesen Hochpotenzbereichen unglaubliche Heilungswunder vollbringen können in der Homöopathie. Man kann es vielleicht vergleichen, die Homöopathie, wenn man Steinkohle nimmt, die an sich abgebaut im Bergbau für sich ein bestimmtes Potenzial hat, aber erstmal nur so ein schwarzer Steinkohleklumpen ist. Wenn der prozessiert wird, kann er natürlich zu einem machtvollen elektrischen Strom werden, den man erstmal auch nur am Effekt messen kann, aber selbst nicht so sehen kann. Vielleicht kann man das, ist das vielleicht eine gute Analogie.
Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du, nur du, nur du. Das Leben, der Atem, das Wachsen, die Zeit, Erkenntnis, Vergehen, die Unendlichkeit, das Lauschen, die Stille, die Leere im Raum, das Wissen, die Weisheit, die Schwingung des Sohn. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du. Das alles, das bist du. die Macht und die Kraft, der Wille, die Tat, die Wahrheit, die Schönheit, der göttliche Rat, Bewusstsein und Liebe, das strahlende Licht, das Sein von allem, und du bist doch ich. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du. Die Wahrheit, die Schönheit, der göttliche Rat, Bewusstsein und Liebe, das strahlende Licht, das Sein von allem, und du bist doch ich. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du, nur du, nur du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du.
Jetzt sind wir von Barbara ein bisschen weggekommen.
Wir sind von Barbara ein bisschen weggekommen, aber ich darf da noch mal kurz zurückführen. Ich wurde also 1985 Heilpraktiker und hatte meine Prüfung gerade abgelegt, wusste aber über Homöopathie bei Weitem noch gar nicht so viel, als dass ich hätte eine Praxis eröffnen können. Ich bekam also einen Anruf von einem Mann, dessen Frau eine sogenannte EPH-Gestose hatte. Das ist eine Schwangerschaftsvergiftung, kann man sagen, mit Nierenversagen, Bluthochdruck und so weiter. Und sie war bereits im Koma. Und dieser Mann rief verzweifelt an und sagte, die Ärzte haben mich vor die Wahl gestellt, ob ich das Kind möchte oder die Frau. Wenn ich die Frau wieder haben möchte, wird sie im Rollstuhl sein. Sie wird nie wieder die Alte sein. Sie wird einen Hirnschaden davon getragen haben und so weiter. Es war also eine Wahl zwischen
Pest und Cholera.
So ist es. Und ich sagte, ich weiß im Moment kein homöopathisches Mittel, aber ich habe da eine Idee und er möchte morgen wieder anrufen. Damals gab es die Möglichkeit, Baba ein Telegramm zu schicken. So, und das habe ich gemacht, telefonisch ein Telegramm aufgegeben. Da stand nur drin, Baba, please help. Ich glaube, seine Frau hieß Karin. So. Und so wurde es abgeschickt. Am nächsten Tag rief er an, er sagte, es ist unglaublich. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel. Meine Frau ist aus dem Koma. Es ist alles in Ordnung mit ihr. Sie haben das Kind geholt. Das Kind ist gesund. Sie kann es stillen. Und alle sind fassungslos.
Hast du Barbara später nochmal um Hilfe gebeten?
Ich nicht direkt. Ja, ich habe ihn natürlich oft um Hilfe gebeten. Es vergeht natürlich kein Tag, den ich nicht mit einem Gebet beginne, ich mich mit Swami in Verbindung setze. Aber es gibt eine andere Episode. Es war, ich glaube, ungefähr im Jahre 2000. Ich bekam nachts um vielleicht 11 oder so einen Anruf von einer Kollegin aus Bayern, die sagte, ihre Freundin läge im Sterben. Die Ärzte hätten sie aufgegeben. Sie würde den nächsten Morgen nicht erleben. Und ob mir noch etwas einfiele. Und ich sagte, ja, ich habe die Telefaxnummer von Satya Sai Baba. Und sie möchte doch ein Telefax hinschicken mit der Bitte um Heilung. Und damit haben wir das Gespräch beendet. Und dann habe ich 10 Jahre nichts gehört von der Kollegin und traf sie dann 2010 wieder und sagte, das wollte ich dir immer schon mal erzählen, was damals in der Nacht passierte. Meine Freundin, die nichts von Sai Baba wusste, hat die Nacht überlebt. Die Ärzte waren auch wieder fassungslos, sie untersuchten sie. Und die Freundin sagte, ich bin in der Nacht von den Engeln besucht worden und sie haben mich geheilt. Und seitdem feiert sie genau an dem Tag immer wieder den Geburtstag ihres neuen Lebens. Sie haben es dann rekonstruiert, als ich die Faxnummer durchgab an meine Kollegin. Das war derselbe Augenblick, wo die Engel der Freundin erschienen und sie heilten. Dieses Fax ist nie abgeschickt worden, aber es hat die sofortige Wirkung gehabt und das ist eins von diesen Wundern, von diesen unglaublichen Wundern. Fantastisch. Ich habe das mal einem Kollegen später mal erzählt, diese Wunder, und er sagte, warum machst du das nicht bei jedem Patienten? Das will Swami auch gar nicht. Er will den Einsatz, er will, dass wir in unserem Beruf Hingabe üben, egal welchen Beruf wir jetzt haben, aber dass ich hier auch alles einsetze, was ich tue, meine ganze Hingabe, und er ist letztendlich sowieso nur derjenige, der die Heilung vollbringt. Das ist eine höhere Macht, die hier diese Heilung vollbringt. Das sind nicht wir. Die Schulmediziner, die chemisch aktive Substanzen verordnen, die können immer sagen, ja, das sind wir. Die haben es da, sage ich mal, vielleicht auch ein Stückchen schwerer, dann noch zu ihrem Gott zu finden. Und mir fällt noch eine weitere Episode, eine kurze Episode mit einer Patientin ein. Das war vielleicht vor 20, 25 Jahren. Eine Dame, die in einer seelischen Bedrängnis war. Und ich empfahl ihr damals Literatur von Swami oder über Swami. Und sie las das und war diesen Büchern sehr zugetan. Und sie kam dann eines Tages zu mir und sagte, sie glauben es gar nicht. Sie wissen ja, ich bete jeden Tag zu einem Herrn Sai Baba. Und ich sage, Herr Sai Baba, ich kann ja leider nicht Englisch und ich kann ja leider auch nicht nach Indien kommen, weil ich schon so betagt bin. Es wäre doch schön, wenn ich ein Zeichen bekäme. Und sie sagt, sie glauben es nicht. Er ist zu mir gekommen. Ich wachte eines Nachts auf und dann stand er bei mir am Fußende meines Bettes mit erhobenen Händen und hat mich gesegnet. Das ist, ich meine, Swami kennt keine Grenzen. Ja.
Du bist nach 82 immer wieder nach Puttaparthi gefahren?
Ich habe eine lange Pause von einigen Jahren gehabt, aus persönlichen Gründen, die nicht mit Swami zu tun hatten, sondern mit meiner Lebenssituation auch. Aber natürlich, ich bin immer in Verbindung mit Swami. Über all die Jahre hinweg gewesen. Das kann gar nicht anders sein. Nach diesen inneren und auch äußeren Erlebnissen, die ich gehabt habe.
Was ist Swami für dich?
Swami ist Gott, der sich manifestiert hat auf Erden. Es ist die absolute Gnade, die wir haben dürfen, die wir ihn kennen dürfen, die wir von ihm gehört haben, die wir ihn auch sehen durften vielleicht oder die mit ihm auch sprechen durften oder Umgang haben durften. Das ist für mich eine solche Gnade, die sich vielleicht noch einmal wiederholen wird in nächster Zeit in Form von Prema Sai und dann für, wie Ananda Moima sagte, für 60 mal 100 Jahre nicht mehr. Und diese Aussicht, 6000 Jahre kein Avatar mehr auf der Erde zu haben, ist für mich ein persönlicher Ansporn, noch mehr in mein inneres Sadhana zu kommen. Weil ich einmal gelesen habe in einem Interview oder im Gespräch zwischen Swami und Hislop, wo Swami sagte, ja, ich komme hier auf die Erde in einem Regierungsflugzeug und es sind noch ein paar Plätze frei und ich nehme einige mit und dann starte ich wieder durch und gehe weiter. Das ist natürlich eine Aussage, die mich erstmal auch sehr erschüttert hat, weil ich weiß, dass die Zeit eben ja auch begrenzt ist und Swami sagt und sehr betont, vergeudet keine einzige Sekunde, eures Lebens hier, sondern bleibt in Verbindung mit eurem inneren Gott. Jede Sekunde, die ihr das nicht tut, ist verschwendet Lebenszeit und die ist absolut kostbar. Tja, wir alle haben potenziell die Möglichkeit, einen dieser Plätze in diesem Regierungsflugzeug zu bekommen.
Du hast dich schon auf die Warteliste setzen lassen für das Flugzeug?
Dazu kann ich nichts sagen. Das ist einerseits von meinem persönlichen Bemühen und andererseits von der Gnade Gottes natürlich abhängig, wie bei jedem anderen Menschen auch. Und man muss sehen, dass man in diesem Sadhana immer schrittweise mehr und mehr in die Liebe kommt und sein Herz weiter und weiter öffnen kann. Das ist das wirklich Entscheidende dabei.
Welche Lehre von Baba ist denn für dich im täglichen Leben die wichtigste?
Es ist erstmal wirklich die Liebe, so wie Jesus sagte, ich habe euch ein neues Gesetz gegeben. Es ist das Gesetz der Liebe und es steht über allen anderen Gesetzen.
Tanzen im Wirbel meines Feuers, ich bin in dir erwacht. Lass dich von mir führen, hab Vertrauen in die Gottesmacht. Tanze, tanz mit mir, ich geleite dich zum Ziel. Tanze, geh ein in die Quelle meines Seins. Seine Liebe ist dir sehr gewohnt, freue dich, die Einheit naht. Meine Kraft hat dich emporgehoben in den Himmelssaal. Tanze, tanz mit mir, ich geleite dich zum Ziel. Tanze, geh rein in die Quelle meines Seins. In dem Trommelfeuer meiner Lieder schwingt die Seele sich ins Glück. Gottes Segen fiel auf dich hernieder, bringt dich ihm zurück. Tanze, tanz mit mir, ich geleite dich zum Ziel. Tanze, geh ein in die Quelle meines Seins. Tanzet mir zur Freude meiner Lieder, singe mit dem Jubelklang. Alle Stimmen schallen im Himmel wieder, auch dein Lobgesang. Tanze, tanz mit mir, ich geleite dich zum Ziel. Tanze, geh ein in die Quelle meines Seins. Tanz in dem Wirbel meines Feuers, ich bin in dir erwacht. Lass dich von mir führen, hab Vertrauen in die Gottesmacht. Tanze, tanz mit mir, ich geleite dich zum Ziel. Tanze, geh ein in die Quelle meines Seins. Tanze, tanz mit mir, ich geleite.
Sehe, dass du da mehrere Musikinstrumente stehen hast. Neben deinem Beruf entspannst du dich mit Musik?
Ja, ich glaube, wenn ich nicht Heilkünstler geworden wäre, wäre ich Musikkünstler geworden. Ich bin Gitarrist und in dieser Funktion bin ich seit etwa anderthalb Jahren der Gitarrist des internationalen Chores, der heißt Savadama Chor. International deswegen, weil er in der Zone, keine Ahnung, ob das jetzt 74, 72 oder 73 ist, Polen und die baltischen Länder, also Litauen, Lettland, Estland und Finnland gehört auch dazu. Und dieser Chor rekrutiert sich aus Sai-Devotees aus diesen Ländern. Und wird geleitet von Maria Kwos, die Polin ist und gleichzeitig Zonenleiterin. Maria lernte ich kennen 2013. Sie hatte schon viele Medical Camps der Sai-Organisation in Polen organisiert. Und dank einer Radio Sai-Sendung, die du gemacht hattest, erfuhr ich in einem Nebensatz, dass es sowas wie ein Medical Camp gibt. Und einer, der damals interviewt wurde, erzählte, dass er auf einem Medical Camp in St. Petersburg gewesen war. Und das fand ich total spannend und habe das dann mal gegoogelt im Internet, wo denn das nächste Medical Camp sein würde. Das war, glaube ich, Kasachstan. Dann gab es aber die Alternative, dass es in Polen ein Medical Camp geben sollte, geleitet von Maria Kwos und organisiert. Und mit der habe ich mich dann in Verbindung gesetzt und habe gesagt, ich könnte kommen, ich brauche einen Übersetzer, einen Schreibtisch und eine Steckdose, damit ich meinen Computer auch öffnen kann. So, das war alles. Und dann bin ich im Sommer 2013 nach Ostpreußen gefahren, wo dieses Medical Camp stattgefunden hat. Dort kamen dann auch sehr viele andere Leute, vor allen Dingen aus Holland, die dann auch Seva-Dienst dort gemacht haben.
Wo kamen die Patienten her?
Die waren in dem Dorf und in den umliegenden Dörfern.
Das heißt, die medizinische Versorgung ist in den Dörfern nicht so verbreitet?
Die gibt es natürlich auch, aber ich glaube, ja, wir hatten auch einen Arzt aus Deutschland, der indischer Herkunft. Das war der Checho, Facharzt für Orthopädie und für Akupunktur auch zuständig ist. Und der kam auch und hat dort mitgearbeitet. Natürlich gibt es dort eine, sage ich mal, konventionelle medizinische Versorgung, wie überall anders auch. Und dort wurden dann andere Methoden dann eben angeboten, die die Menschen dort wahrnehmen konnten, wenn sie wollten.
Also Medical Camp bedeutet nicht, wir gehen dahin, wo kranke Leute sind, die keinen Arzt haben, also so wie in Katastrophengebieten, sondern ihnen eine Alternativmedizin zu zeigen?
Richtig. Und das ist auch nicht nur auf medizinische Seva sozusagen beschränkt gewesen, sondern es gab dort auch eine ganze Reihe von anderen Projekten, die dann liefen, wie zum Beispiel ganz einfach, wie zum Beispiel Friseurdienste oder jemand hat Kleider genäht zum Beispiel oder es wurden auch Kleidung, gute Kleidung dorthin gebracht und dann verteilt. Es wurden auch Massagen angeboten, es wurde Psychotherapie angeboten, alles Mögliche.
Also ein großes Fest.
Ja, es war ein großes Fest und es war echt Party, ja, es war klasse. Wir waren ungefähr 60 Teilnehmer dort, die dort unterwegs waren. Es wurde ein Haus zum Beispiel renoviert für eine Familie, die sonst nicht die Geldmittel zur Verfügung hatte. Es wurde Balvikas gemacht, das heißt also, es wurden Aufführungen mit Kindern eingeübt, also Theaterstücke. Und
wer entscheidet, so, wir gehen jetzt nach Polen in den und den Ort?
Das waren natürlich hauptsächlich Polen, die dort den Seva geleistet haben. Der Ort war das 9. Mal in Reihenfolge derselbe gewesen. Ein Ort in Ostpreußen, Dubeninki, also in der Nähe der litauischen Grenze. Das ist ein sehr armer Landstrich dort. Aber ja, es hatte sich dort einfach so ergeben und war über die 9 Jahre dann auch so gewachsen als quasi Institution der Satya Sai Organisation, die dann dort so in Erscheinung trat als, wir bieten euch diese Dinge an, Fahrräder reparieren für Kinder, die sonst nicht das Geld haben, um ihre Dinge in Ordnung zu bringen und so weiter. Es war ja sehr viel praktische Dienstleistung dort.
Bei der Party habt ihr denn Musik gemacht?
Ja, es wurde Musik gemacht und gemeinsam natürlich auch Bhajans gesungen. Ja.
Also ein kleiner Aufruf, in Medical Camps mitzumachen?
Auf jeden Fall. Es macht Riesenspaß und ich kann ja sagen, dass das war nun meine erste Begegnung mit polnischen Menschen und ich kann nur sagen, es ist ein unendlich herzliches Volk. Es sind so wunderbare, herzensgute Menschen, wo es einfach eine Freude ist, mit ihnen zusammen zu sein. Es ist so viel Herzlichkeit miteinander dort, dass einfach die Liebe ganz automatisch fließt. Das ist also ein ganz, ganz großer Reichtum an Erlebnissen, die man dort haben kann.
Ihr reist durch die Gegend und tretet in verschiedenen Orten auf, oder?
Ja, dieser Savadharma-Chor ist das erste Mal aufgetreten, überhaupt 2011. Wir haben eine größere Tournee im letzten Sommer gemacht durch die baltischen Staaten. Wir begannen in Helsinki in Finnland, arbeiteten uns sozusagen nach Süden durch. Das war ein großes Erlebnis im Tourenbus und so weiter. Hat viel Spaß gemacht. Der Chor hatte sich zum Ziel gesetzt, im Sommer 2011 vor Baba zu singen. Und Baba ging ja natürlich früher und da haben sie gesagt, so, und das lassen wir uns nicht nehmen, da fahren wir jetzt trotzdem rüber und singen dort in der Saikulwandhalle.
Ebenso wie du habe ich auch gegoogelt, wie man heutzutage ja sagt.
Ja.
Und zwar nach dem Wort Savadharma Chor. Und die Musik, die wir jetzt einspielen, stammt vom Savadharma Chor. Ja, es klingt so, als hättet ihr im Savadharma Chor viel Spaß. Ist das Leben mit Swami eigentlich leichter oder schwerer geworden für dich?
Es ist auf jeden Fall unendlich spannend. Es ist auf jeden Fall leichter geworden, weil er ist die absolute Verlässlichkeit. Und mit dem Wissen um Swami gibt es für uns auch die Möglichkeit, dass wir uns im Vertrauen üben können. Swami macht ja den Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen und vergleicht es mit dem Fahrzeug, mit dem Auto, wobei der Glaube der volle Tank ist, der uns aber nichts nützt, wenn wir nicht die Zündung betätigen. Und das ist der Glaube. Und das ist letztendlich tatsächlich die von beiden Komponenten die entscheidendere, dass wir das Vertrauen haben auf Gott, weil Glaube allein ist schon ganz gut. Aber das Vertrauen, das heißt also da, wo wir Gott auf die Probe stellen und unsere eigene Hingabefähigkeit auch auf den Prüfstand geben, das ist unsere Chance, unserem inneren Gott auch wirklich nahe zu kommen. Sozusagen auch das Einverständnis mit Gottes Wille auch einzuüben. Es ist ein Zeichen von Schwäche, wenn wir unseren eigenen kleinen Willen durchsetzen wollen, weil es uns wirklich schwach macht, wenn dieser eigene kleine Wille nicht in Deckung ist mit dem großen göttlichen Willen. Und es ist oftmals anfangs sehr leicht, diesem kleinen Willen nachzugeben und seine eigenen kleinen, kurzsichtigen Wünsche umsetzen zu wollen und sich selbst erfüllen zu wollen, wenn wir dabei vielleicht gegen unsere eigene innere Stimme oder unser besseres intuitives Wissen handeln, dann schwächen wir uns damit, machen eine mehr oder minder schwere Bauchlandung damit auf jeden Fall. Wenn es uns aber gelingt, diese Wünsche zu begrenzen, was Swami uns ja empfiehlt, dann ist das in der Überwindung dieser Wünsche eine Stärke, die uns zugutekommt und die uns kräftigt und uns auch erst mehr und mehr in die Lage versetzt, größere spirituelle Erfahrungen zu machen. Das ist also, für mich ist das ein Fortschreiten an Spiritualität, indem wir uns diesen, sag ich mal, kleinen und kurzsichtigen Wünschen, die jeder Mensch natürlich hat, stellen, unser Unterscheidungsvermögen einsetzen und sehen, ist das gut für mich oder ist es nicht gut für mich? Und wenn es uns gelingt, diese Wünsche, auch wenn sie noch so heftig und vehement an die Tür klopfen, zu ignorieren und uns darüber hinwegzusetzen, dann ist das nach meiner Erfahrung sehr, sehr erleichternd und sehr, sehr stärkend auf dem spirituellen Weg.
Wie unterscheidest du zu sagen, das ist jetzt mein Ego-Wunsch oder das ist...
Was ich als unglaublich hilfreich erlebt habe, ist Swamis Lektüre, Satya Sai spricht. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das sind ja, wir haben ja diese 11 oder so wunderbaren Bände, die ins Deutsche übersetzt sind. Und das ist ein Füllhorn von spirituellen Richtlinien und Empfehlungen und ein solcher Schatz an Wissen, was Swami uns da gegeben hat. Das ist unvergleichlich. Da kenne ich nichts Besseres. Das ist, und wenn man sich daran hält und das immer wieder liest, das ist, und er empfiehlt es ja, dass wir solche Bücher auch lesen, ja, um uns damit zu stärken, dann haben wir einfach eine Richtlinie. Wenn wir uns daran festhalten, dann können wir gar nicht fehlgehen.
Danke, Kai.
Ist schon Schluss?
Ja, wenn du noch was zu sagen hast, nur zu.
Ja, also ich möchte mich ganz herzlich bei dem Team von Radio Sai Deutschland bedanken für die großartige Arbeit, die ihr macht, indem ihr Menschen interviewt und ihre persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse mit Swami einer größeren Öffentlichkeit zugänglich macht, die immer wieder inspirierend sind für alle Menschen, die davon hören, die mir persönlich auch ganz groß geholfen haben auf meinem spirituellen Weg durch diese Inspiration, die ich dafür bekommen habe.
Danke.
Ja, gerne.
Leuchtend erhebt sich der ewige Herr in mir mit all seiner Macht. Endlich Gewissheit und Freude und Kraft. Gott, der Herr, sagt, ich bin mehr. Liebe und Licht, Glückseligkeit, Ewigkeit. Ich bin der, ich bin. Ich bin der, ich bin. Liebe und Licht, Glückseligkeit, Ewigkeit. Ich
Damit ist auch diese heutige Sendung zu Ende. Leider mal wieder viel zu schnell. Wir waren heute zu Gast bei Kai Kröger, um seine Geschichte zu hören. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns auch Ihre Geschichte erzählen möchten, dann schreiben Sie uns. Denn ich denke, da liegen noch viele wunderbare Schätze verborgen. Und gerade wir, die wir noch das Glück hatten, Sai Baba treffen zu dürfen, sollten diese Erlebnisse der Nachwelt erhalten. Das klingt vielleicht etwas merkwürdig, aber wir sind einfach noch Zeitzeugen für die nachwachsende Generation. Im Namen Ihres gesamten Radioteams sagt Tschüss, Ihre Evelyn Seliger.
Ich bin der, ich bin. Ich bin.